Ihr Lieben, wenn wir die Begebenheiten aus der Bibel hören, dann können wir das als alte Geschichten von damals betrachten. Oder wir können fragen, wo könnte ich in dieser Geschichte vorkommen? Was wäre vielleicht meine Rolle, mein Part? Oder wo finde ich mich am ehesten wieder? Wenn Sie jetzt gleich den Predigttext aus Lukas 18 hören, lade ich Sie ein, schalten Sie mal Ihr Kopfkino an. Stellen Sie sich mal vor, was dort so abläuft und fragen sich, wo könnte ich mich hier befinden? Bei Jesus, bei seinen Jüngern, bei den Blinden, bei den Menschenmengen, die dabei sind, die vorangehen oder hinterhergehen, das Ganze sehen, wo auch immer. Lukas 18. Jesus nahm die 12 zu sich und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen nach Jerusalem hinauf. Und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten von dem Menschensohn geschrieben wurde. Denn er wird den Nationen überliefert werden. Und er wird verspottet und geschmäht und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und die Rede blieb ihnen verborgen. Und sie verstanden das Gesagte nicht. Dann geschah es, als er Jericho näher kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Leute hörte, die vorbeigingen, erkundigte er sich, was das wäre. Da berichteten sie ihm: Jesus, der Nazarener, gehe vorüber. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Die aber vorausgingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber nahe bei ihm war, fragte er ihn: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort konnte er sehen und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das es sah, lobte Gott. Soweit Gottes Wort. Ja, wir lieben das, wenn alles so seine gewohnten Bahnen geht. Wenn wir in Ruhe unsere vertrauten Kreise ziehen können. Das gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Aber manchmal kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt. Die Jünger zogen also ihre Kreise mit Jesus. Sie kannten ihn. Sie lernten von ihm, sie sahen seine Wunder und sie waren voller Erwartung für die Zukunft. Die übrige jüdische Bevölkerung lebte im biblischen Festkreis des Jahres. Und das ist etwas Gutes. Das Passafest nahte. Und viele kamen nach Jerusalem in feierlichen Pilgerzügen, alle Jahre wieder. Sie waren in fröhlicher Feststimmung. Nur der blinde Bettler konnte nicht mit umherziehen. Er lebte davon, dass die anderen umherzogen und ihm etwas gaben. Sein Gesichtskreis war eng geworden. Er suchte ihn zu erweitern, indem er mit anderen sprach. Und so ging alles für alle seinen gewohnten Gang. Und das hat sein Gutes. So etwas gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Aber manchmal kommt es eben erstens anders und zweitens, als man denkt. Auf einmal nimmt Jesus seine engsten Freunde, seine Jünger zu sich. Privataudienz, vertraute Besprechung. Solche Stunden gibt es. Und die sollte es geben, wo Jesus seine Leute mal so ganz privat zu sich nimmt. Das können beglückende Stunden sein, wo Neues klar wird und Neues geschieht. Es können aber auch rätselvolle Stunden sein, wo einiges über den Haufen geworfen wird. Jesus bereitet seine Jünger auf das vor, was in Jerusalem geschehen wird. Es wird alles erfüllt, vollendet, zum Ziel gebracht werden, was durch die Propheten geschrieben ist. Das klingt gut. Die Propheten haben so viel Gutes vorausgesagt. Aber dann sagt Jesus Dinge, die sie gar nicht fassen können. Er wird den Nationen, den ungläubigen Heiden, den nichtjüdischen Völkern ausgeliefert. Sie werden ihn auslachen, ihr Spiel mit ihm treiben. Sie werden ihn verhöhnen, sich über ihn erheben, ihn anspucken, geißeln und töten. Und er wird auferstehen. Nun sagt die Bibel doch, Gott regiert. Und sie verspricht, der Messias wird die Autonomie Israels wieder herstellen. Israel wird auferstehen und die Ungläubigen und das Böse besiegen. Und Jesus sagt scheinbar das glatte Gegenteil. Das Böse wird die Oberhand bekommen und siegen. Er wird sterben, umgebracht werden und auferstehen. Unfassbar. Das passt nicht in die Festumzüge und Festerwartungen. Das passt nicht in die festen Vorstellungen der Jünger. Und dreifach wird festgestellt, dreimal in einem Satz. Sie haben nichts davon verstanden. Diese Rede war ihnen verborgen. Sie haben nicht erkannt, was Jesus sagte. Vielleicht kann sich mancher bei den Jüngern wiederfinden. Was Jesus sagt, was er meint, was er tut, was er zulässt, das kann die gewohnten Kreise so durchbrechen, dass wir zunächst nichts davon fassen und einordnen können. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht. Wir verstehen Gottes Wort nicht. Wir verstehen nicht, was Jesus oder Gottes Geist sagt. Und dann sind wir tatsächlich in guter Gesellschaft. In der Gesellschaft der ersten Jünger von Jesus. Es gibt Zeiten, wo das Böse scheinbar alle Triumphe feiert. Und wir kriegen das mit unserer Sicht aus der Bibel nicht zusammen. Und trotzdem ist es so von Gott geordnet. Wir durchblicken nicht alles. Und es ist immer ein Geschenk des Heiligen Geistes, wenn wir etwas von Gott her verstehen können. Am weitesten von Gott weg sind manchmal die, die meinen, alles schon verstanden zu haben. Die alles meinen, im Griff zu haben. Die es fein säuberlich in den Schubladen ihres Gehirns einsortiert haben. Die Jünger haben nicht alles und hier gar nichts verstanden. Jedenfalls im Augenblick. Später dann schon. Warum? Weil sie dran geblieben sind. weil sie nicht weggegangen sind von Jesus. Jedenfalls nicht lange. Es gibt Wege und Maßnahmen Gottes, da stehen wir vor Rätseln. Trotzdem, bleibe dran. Es wird sich vieles noch klären. Und zwei Dinge sollten wir dabei immer festhalten, die sagt Jesus hier am Anfang und am Ende. Es wird erfüllt werden, was geschrieben steht. Und es gibt eine Auferstehung. Es wird erfüllt werden, was geschrieben steht. Und es gibt eine Auferstehung. Das heißt, es geht immer nach Gottes Willen. Er hat die Dinge unter Kontrolle tatsächlich. Es geht nach seinem Wort. Und am Ende steht der große Sieg. Wenn das klar ist, wenn wir das annehmen können, sehen können, dann können wir auch Strecken bestehen, wo wir erstmal gar nichts sehen, nicht weitersehen, wo wir wie blind sind. Und man kann ja fragen, wer ist denn in diesem biblischen Abschnitt eigentlich der Blinde oder wer sind die Blinden? Der Blinde, von dem ich gleich rede, oder die Jünger? Ich sage beide. Beide. Der Unterschied ist, der Bettler ist es äußerlich. Er ruft um Hilfe und empfängt sie. Die Jünger sind innerlich blind. Aber Jesus führt uns nicht hinters Licht, sondern ins Licht, immer. Aber da muss er unsere gewohnten Kreise manchmal durchbrechen. Ja, und manchmal sind wir es. Manchmal sind wir es, die die gewohnten Kreise durchbrechen müssen. Und das sind wir bei diesem Bettler. Er wusste um seine Blindheit. Er wusste, dass er Hilfe brauchte. Und wo wir um unsere Blindheit und Hilfsbedürftigkeit wissen, ist die Chance am größten, dass Gott unmittelbar in unser Leben eingreift. Der Bettler bettelt hier in gewohnter Weise, wie jeden Tag. Aber er will auch gerne auf dem Laufenden sein. Und so erkundigt er sich bei den Vorbeilaufenden, was hier abläuft. Und er bekommt die sachlich richtige Antwort, Jesus, der Nazarener, kommt vorbei. Aber er sieht sofort tiefer. Jesus ist nicht nur irgend so ein Kerl aus Nazareth. Jesus ist der Sohn Davids. Das ist ein Königstitel. Er ist der Messias. Er sieht also nicht nur diesen Zimmermann und Prediger, oder von mir aus Prophet, der aus diesem Nest Nazareth kommt, sondern er sieht den göttlichen König. Und er erwartet jetzt nicht einen heiligen Festumzug, ein Highlight, das vorbeigeht, sondern eine Heilung, die anhält. Er erwartet nicht nur einen schönen Gottessohn, sondern will die persönliche Begegnung mit Gottessohn. Also nicht nur einen schönen Gottesdienst, wollte ich sagen, sondern die Begegnung mit dem Gottessohn selbst. Und er bekommt sie. Er bekommt sie. Allerdings muss er etwas dafür tun. Er ruft: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Das stört. Das nervt. In der Festumzugsliturgie war nämlich gerade Psalm 126 dran. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden und dann lachen wir und so weiter. Und da hinein ruft er: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Das stört die feierliche Liturgie und Stimmung. Und er wird von dem Volk, das vorangeht, zur Ordnung gerufen. Schweig! Halt den Mund! Dieser Ruf ist jetzt überhaupt nicht vorgesehen. Das ist interessant. Es gibt immer wieder Leute, die Jesus vorangehen und die immer schon alles vorneweg ordnen und festlegen wollen. Eigentlich sollten wir Jesus hinterhergehen, ihm nachfolgen, hören, was er sagt und ihn dann mal die Dinge ordnen lassen. Aber das fällt schwer. Zum Glück hat der Blinde sich nicht abhalten lassen, den Festumzug zu stören. Er hat weitergerufen, nicht nur gerufen, sondern umso lauter geschrien. Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Er ist verzweifelt genug, um zu schreien. Und gläubig genug, um zu wissen, das ist meine Chance. Und das ist eine verheißungsvolle Kombination. Verzweiflung und Glaube. Ich meine das jetzt nicht billig. Ich meine es auch nicht zynisch. Und ich weiß, dass Verzweiflung mit das Schlimmste ist, was man erleben kann. Aber wenn Verzweiflung tatsächlich mit Glauben an den lebendigen Gott verbunden ist, dann ist das auf die Stelle, wo die größten Durchbrüche geschehen. Ich weiß von Christen, die darunter gelitten haben bis zur Verzweiflung, dass das, was Gott verheißt in seinem Wort und was sie erleben, nicht übereinstimmt. Und die so verzweifelt waren, dass sie zu Gott geschrien haben, Herr, ich stehe hier nicht wieder auf, bis du das erfüllst, was du hier zusagst. Das sind Leute, deren Vollmacht wir heute bewundern. Aber die sind durch solche ganz schlimmen Krisen gegangen. Und mancher hat auf die Weise auch Heilung erlebt. Es ist tatsächlich eine verheißungsvolle Kombination, Verzweiflung, die uns nicht mal nur so artig unsere Gebete sprechen lässt, wie wir das so gewohnt sind und womit wir uns und die anderen lieben Gott langweilen, sondern wo wir konkret mit ganzem Herzen, mit allem, was wir haben, sind zu Gott schreien und wenn wir das im Glauben tun, wird Gott reagieren. So wie Jesus hier reagiert. Er befiehlt den frommen Ordnungshütern, bringt den Mann her. Und als er ihm nahe gekommen war, hat er seine Privataudienz bei Jesus. Seine besondere Stunde. Und nochmal, es ist gut, wenn es solche Stunden gibt, wo wir persönlich mit Jesus ganz allein sind, wo er mit uns reden kann und wir mit ihm. Und dann stellt Jesus diese entscheidende Frage. Was willst du, dass ich dir tun soll? Da sieht Jesus nicht, wo das Problem liegt. Na klar sieht er das. Aber er fordert uns und unseren Glauben heraus, dass wir es einmal formulieren, ihm sagen, was ist die Lage, was ist die Not, was brauchen wir? Was wäre deine Antwort, wenn Jesus dich fragt, was willst du, was ich dir tun soll? Der Blinde hatte eine sehr konkrete Erwartung. Herr, dass ich wieder sehen kann. Das Wort sehen hat ja eine Vorsilbe, Anna im Griechischen. Das heißt entweder, dass ich wieder sehen kann, also dann hat er früher schon mal gesehen, weiß, wie das ist. Es kann auch übersetzt werden und bedeuten, dass ich aufsehen kann, nach oben sehen kann. Das wäre eine gute Bitte für uns. Herr, dass ich nicht nur nach unten sehe, wo alles dreckig ist, wo alles in den Bach runtergeht, wo ich nur Probleme sehe, sondern hilf mir, auf dich zu sehen, hilf mir, deine Perspektive zu gewinnen, wie du etwas siehst, wie das von dir her aussieht, was du vorhast. Und wenn Gott uns so die Augen des Herzens öffnen könnte, wenn wir, und das kommt von oben, das Licht Gottes immer, wenn wir so zu Gott aufschauen könnten, wir würden alles völlig anders sehen, uns würden die Augen aufgehen, wir hätten eine völlig andere Haltung, Denkweise, andere Gefühle, würden anders leben und reden. Wäre eine lohnende Bitte, Herr, ich möchte aufsehen können zu dir. Wie sieht das von dir her alles aus? Jedenfalls, er musste das konkret aussprechen, was er wollte.
Wir auch.
Konkret und im Glauben. Also nicht, Herr, hilf irgendwie, irgendwem und möglichst allen, falls du willst. Oder Herr, erbarm dich aller, mach überall Frieden. Du kannst dir knicken. Da passiert nichts. Sondern das und das, Gott, das und das, Jesus, möchte ich, erbitte ich von dir und ich traue dir zu, dass du mir das gibst. Der Glaube ist die Hand, die empfängt. Und Jesus wartet auf diese Hand, dass wir sie ihm entgegenstrecken. Ja, es gibt Dinge, die tut Jesus von sich aus. Einfach so, weil er gnädig ist, weil er uns liebt und uns gerne beschenkt. Das passiert einfach von Gott her und wir können ihm dafür danken. Aber es gibt auch Dinge, die tut er auf konkreten Glauben hin und nur auf konkreten Glauben hin. Es gibt beides. Dein Glaube hat dich geheilt, gerettet. Ich finde diesen Satz so erstaunlich, wie Gott den Glauben eines Menschen ehrt, dass Jesus nicht sagt, guck, ich habe dich geheilt, Gott hat dich geheilt. Nein, dein Glaube hat dich geheilt, heil gemacht. Und das sagt Jesus vielen, vor dem Blinden und nach ihm. Mit welchen Erwartungen sitzen wir im Gottesdienst? Dass alles so seinen gewohnten Gang geht? Oder dass Gott zu uns redet und handelt an uns? Was erwarten wir? Hätten wir den Mut, das auszusprechen? Hätten wir den Mut, das vielleicht sogar auszurufen oder zu schreien? Hätten wir den Mut, die gewohnte Ordnung zu durchbrechen, weil wir Hilfe brauchen und weil wir Gott um sein Eingreifen bitten müssen? Es muss nicht immer so dramatisch für alle sichtbar sein und hörbar. Das kann auch ganz schlicht in der Stille geschehen. Mancher hat zum Beispiel schon Heilung beim Abendmahl empfangen. Einfach deshalb, weil er mit einem ganz konkreten Glauben dort zu Jesus gekommen ist. Sagt, Herr, du kommst jetzt zu mir unter Brot und Wein. Bitte schenke mir dies und jenes. Oder die Heilung. Du berührst mich, du kommst in mich. Und da kannst du das doch schenken. Ich erwarte es von dir, ich erbitte es von dir. Ich entdecke hier in Lukas 18, der Blinde hat mehr gesehen als die ganzen Festpilger. Er war innerlich beweglicher und freier als die anderen, die viel mehr äußere Möglichkeiten hatten als er. Wir können von dem blinden Bettler lernen. Die sogenannten Sehenden brauchen manchmal Nachhilfe von den sogenannten Blinden. Wir lieben es, dass alles seine gewohnten Bahnen geht und wir dürfen das lieben. Wir lieben es, wenn wir in Ruhe unsere vertrauten Kreise ziehen können, weil es gibt uns Geborgenheit und Sicherheit. Das ist nichts Schlechtes. Das ist nichts Schlechtes, solange wir nicht starr und unbeweglich werden. Manchmal durchbricht Jesus diese gewohnten Kreise und wir verstehen ihn vielleicht überhaupt nicht. Aber wir dürfen wissen, es geschieht Gottes Wille nach Gottes Wort. Und am Ende steht der Sieg. Und deshalb lohnt es sich, dran zu bleiben, wie die Jünger, die zwischendurch gar nichts verstanden haben, anschließend durch die tiefste Krise ihres Lebens gingen, bis alles klar und wieder gut wurde. Manchmal müssen, aber auch wir oder dürfen, wir unsere gewohnten Kreise durchbrechen. Nämlich dann, wenn wir Gottes Hilfe oder das Eingreifen von Jesus brauchen oder erfahren wollen. Wenn es mit uns weitergehen soll, müssen gewohnte Kreise manchmal durchbrochen werden und das sind immer große Chancen. Gottes Geist öffne uns die Augen für seine Wege, damit wir wie der blinde Bettler das Entscheidende sehen, sodass auch wir Gottes Hilfe und Heil empfangen und Gott lobend Jesus nachfolgen. Das wäre übrigens eine gute Definition für Christsein. Gott lobend Jesus nachfolgen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, deine Wege führen ins Licht. Sie führen zum Heil, auch zur Heilung und zum Sieg. Aber deine Wege sind oft nicht unsere Wege und manchmal stehen wir vor großen Rätseln und wissen nicht weiter. Du aber bist der Erlöser, der die Rätsel des Lebens löst. Du befreist aus dem Dunkel und allen Bindungen. Du nimmst die Schuld weg und schenkst neues Leben. Wir sagen dir in der Stille, was uns belastet und wo wir Vergebung, anderes und vor allem dich brauchen. Danke, dass du gern vergibst. Wir nehmen das im Glauben an. Bitte öffne uns die Augen für deine Erlösung und dein Heil. Öffne uns die Augen für deine Wege, dass wir sie sehen, verstehen und gehen können. Bitte hilf uns zu unterscheiden, wo unsere gewohnten Kreise und Traditionen hilfreich sind und wo sie hinderlich sind. Lehre uns zu unterscheiden, wo wir unseren Standpunkt nicht aufgeben dürfen, um dir und deinem Wort treu zu bleiben, und wo wir Neues denken, reden und tun müssen, um dir nachzufolgen. So komm bitte mit deiner Klarheit in unsere Gemeinden, dass wir wissen, wo wir zu bewahren haben, was du uns anvertraut hast, und wo Neues gewagt werden muss, damit dein guter Wille geschehen kann. Wir bitten dich für alle, die in den Kirchen Verantwortung tragen, um sehende Augen, klare Sicht für deine Wege und Ziele, damit sie gute, wegweisende Entscheidungen treffen können. Wir bitten dich für alle, die in der Regierung und Gesetzgebung Verantwortung tragen, dass sie nicht unnötige Unruhe stiften, sondern Maßnahmen treffen, die dem Frieden, auch dem inneren Frieden, dienen. Wir bitten dich für dein Volk Israel, dass es deine Wege neu und tiefer verstehen lernt und sie mutig und getrost geht. Danke, Herr Jesus, dass du als Sieger zum Ziel kommen wirst. Mit Israel, der Gemeinde und mit unserer Welt. Amen.